habe mich so verändert. Ich bin wirklich, also das Alter steht mir gut und ich glaube, ich bin intelligenter geworden, ich bin poetischer geworden. Mal sehen, ob es Axel Hämmerling und Ludwig, ich kann es ja merken. Hallo Ludwig, hallo Axel.
Morgen.
Hallo. Guten Morgen. Ja, wir haben uns ja Jahre nicht gesehen, ihr habt ja auch so viel zu tun, ihr seid Investigativjournalisten, da ihr nur wenige seid in diesem Land, habt ihr natürlich extrem zu tun. Ich mittlerweile hatte sehr viel Zeit, ich bin unter die Poeten gegangen und habe angefangen, Gedichte zu schreiben und ich möchte, und ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, ich möchte euch eins meiner neuesten Gedichte vortragen, rezitieren, wenn ihr die Zeit habt.
Ja, unbedingt. Lyrik ist ja eine spannende Sache.
Absolut, ja. Crystal Meth in Erfurt. Crystal Meth ist eine böse Droge. Sie macht dich süchtig und zerstört dein Hirn. Sie macht dich krank und lässt dich nicht mehr los. Sie macht dich zum Sklaven deiner Gier. Crystal Meth ist eine böse Droge. Sie wird produziert in einem Labor. Sie wird verkauft von skrupellosen Schurken. Sie wird konsumiert vom armen Tor. Crystal Meth ist eine böse Droge. Sie hat Erfurt im Griff und macht es schlecht. Sie hat die Stadt vergiftet und verhöhnt. Sie hat die Stadt zu einem Ort der Schande gemacht. Crystal Meth ist eine böse Droge. Sie muss bekämpft werden mit aller Macht. Sie muss gestoppt werden mit aller Kraft. Sie muss verbannt werden aus der Stadt.
Hä? Warte, ich muss ganz kurz meine Tränen trocknen.
Axel, ich sehe es.
Das geht ans Herz, aber ich glaube nicht, dass du das warst.
Hä? Wieso nicht?
Du hast das geklaut.
Ach, du bist, weißt du, das ist...
Das klingt so plagiatsartig irgendwie. Du,
ihr seid Petzen. Ihr seid richtige Petzen. Warum seid ihr Kerle nur so böse? Schönes Beispiel. Wir haben schöne Italiener in Erfurt.
Ja.
Wir haben wirklich honorige Geschäftsleute in Erfurt. Mhm. Ich gehe gern zum Italiener. Ja, und letztens habe ich einen Film gesehen, hier in MDR drin, Mitteldeutscher Rundfunk, und da hat er Manfred Ruge, geschätzter Manfred Ruge, der hat das wieder erkannt, dass ihr böse seid, denn sie kamen in den 90ern. Könnt ihr jetzt ein Gedicht, soll ich ein Gedicht draus machen?
Ja, unbedingt, mach mal, bitte. Nee, mach mal. So schnell ist der Computer da nicht.
Den Computer.
Ja, lieber Manfred Ruge, oh du in den 90ern. Also, so würde ich das Gedicht anfangen. Und er hat gesagt, ja, was, ich würde es jetzt wieder genau so machen, die kamen mit dem Geld. Und das waren doch gute Mieter. Die haben die Häuser saniert, obwohl sie ihm nicht gehört haben. Wie kann ich da als Oberbürgermeister zweifeln? Ja? Und ihr müsst auch endlich aufhören mit den Zweifeln. Mhm. Ist es nicht mal jetzt mal Schluss mit der Recherche? Kann man nicht mal ein geruhsames Leben in Erfurt führen? Mit allen gemeinsam?
Mhm. Ja, wenn man wegguckt, kann man das machen.
Also wirklich, ich war geplättet, also muss man für die Menschen, die euch nicht kennen, die mich nicht kennen und die diese Stadt nicht kennen, ihr recherchiert seit Jahrzehnten über die kalabrische Mafia, die ja das Epizentrum, mittlerweile das finanzielle Epizentrum, das Geldwaschzentrum ist einer der brutalsten Mafia-Organisationen der Welt, könnte man schon sagen, ja. Die sich ausgebreitet haben im Osten, ein Phänomen, und die Stadtpolitik, die Kommunalpolitik hat weggeschaut. Ein Skandal, der keiner ist, aber eigentlich ist es ein Skandal, Ludwig, oder?
Also ich finde es interessant, dass du den Namen Manfred Ruge nochmal angesprochen hast, weil da gab es ja sehr viel nach unserem Film 2021. In der ARD gab es ja danach sehr, sehr viele Reaktionen auch darauf, auch auf seinen Auftritt in diesem Film. Vielleicht mal kurz dazu erzählt, warum wir unbedingt wollten, dass er da in dem Film nochmal auftaucht. Weil er hatte 2008, das war ein Jahr nach dem Sechsfachmord von Duisburg, der ja auch im Zusammenhang mit der Drangheta steht und wo es damals ja eine Spur nach Erfurt gab, weil ja die Opferfamilien unter anderem auch hier clantechnisch zu Hause sind und auch hier Restaurants mit betreiben oder an Restaurants beteiligt sind. Da wurde er damals von Kollegen des ZDF, die haben einen Film gemacht über diese ganze Spur, wurde er damals interviewt. Da war zwar kein Oberbürgermeister mehr, weil 2006 ja Andreas Bausewein kam, aber man hat ihn natürlich als Interviewpartner gewinnen können, weil er eben in den 90er Jahren da, der Zeit, wo halt die ersten Italiener hier aus, gerade aus Nordrhein-Westfalen, aber auch aus Italien hergekommen sind, im Oberbürgermeister war. Und da hat er, und das ist eigentlich das Verrückte an der Geschichte, er hat fast deckungsgleich das gesagt, was er in unserem Film 2021 nochmal gesagt hat. Und wir haben in der Vorbereitung des Films überlegt, wollen wir ihn überhaupt haben? Und haben halt gedacht, naja gut, er hat 2008 das gesagt, inzwischen hat sich ja viel bewegt, inzwischen gab es viele Recherchen, wir haben viel gemacht, es ist wieder viele neue Informationen gekommen, wir haben ab 2015 eigentlich fast jedes Jahr einen Film rausgebracht beim MDR oder neue Recherchen rausgebracht, wo auch die italienische Mafia immer wieder eine Rolle spielt, es gab neue Erkenntnisse. Und dann haben wir gedacht, es wäre eigentlich fair. Es wäre fair, ihn nochmal jetzt quasi im Rückblick nochmal vor die Kamera zu holen. Und das haben wir auch getan, haben also auch sehr lange mit ihm gesprochen, haben lange Vorgespräche mit ihm geführt und haben uns dann mit ihm getroffen, haben ein sehr langes Interview auch geführt mit ihm und haben aber ihm immer von vornherein gesagt, und ich glaube, das kann man auch hier mal so ganz öffentlich sagen, wir haben ihm immer gesagt, das ist ein Film von 45 Minuten. Wir werden aus diesem Film nur, wir werden aus dem Interview mit ihm nur einen Teil nehmen können, nur einen bestimmten Teil. Und er hat den gleichen Satz wieder gesagt. Also er hat ihn genauso wieder gesagt oder fast adäquat so, wie er es 2008 gesagt hat. Und da muss ich sagen, da konnten wir ihm dann auch ehrlich gesagt nicht so richtig helfen. Ne? Also wir hatten eigentlich gedacht, dass er vielleicht sagen würde, naja, also ich heute im Rückblick würde ich sagen, hätte ich vielleicht hier und da mal nachfragen müssen. Oder noch deutlicher zu sagen, naja, aber die Polizei hat mich auch total im Stich gelassen damals in den 90er Jahren.
Oder wir Ostbratzen waren blauäugig, mit uns konnten sie es ja machen. Also das heißt, das so sage ich auch oft, wie wir vor 30 Jahren drauf waren, was wir eben nicht wussten, kann man ja, wenn man sich weiterentwickelt, sagen, ach, also waren wir naiv. Genau. Ja, aber das hat er nicht gemacht. Ja. Das ist eine Art Sturheit oder was ist das? Um Fehler nicht zugeben zu müssen?
Ja, vielleicht ist es auch so, tatsächlich so eine Überzeugung. Also zu Fehlern steht man ja ungern, das fällt einem ja schwer. Aber wobei er ja in einer Position ist, dem geht's ja nicht schlecht. Da kann man ja wirklich, ohne sich einen Zacken aus der Krone zu brechen, sagen, ja.
Soll ich ein Gedicht machen über Zacken in der Krone?
Ja, unbedingt. Nee. Ach, du machst mich verrückt. Ja, mach, komm, nee, jetzt
mach,
aber.
Nein, mach ich nicht. Das könnte ich machen, aber Moment. Ich sag's mal kurz, schreibe mir ein Gedicht über den Zacken in der Krone von Manfred Ruge.
Er schummelt.
Der ist schon wieder mit seiner künstlichen Intelligenz hier beschäftigt. Ja, das ist herrlich.
Ja, das ist gut.
I've reached my limit. Will you hit a new topic, please?
Ich bin überlastet, ich kann es gerade nicht machen. Ja. Mir fällt gerade nichts ein.
So eine künstlerische Schaffensphase.
Ja. Oh, was lacht ihr so böse? Das
ist trotzdem klasse.
Ja, sehr klasse. Du machst das gut.
Ja, danke. Ja. Er hat ja auch, also Manfred Ruge hat ja auch gesagt zum Thema Topf und Söhne, dass als es darum ging, dort eine Bildungs- und Gedenkstätte hinzubauen, an dem Ort, im Grunde auch ein Ort des Verbrechens, Arbeit und Verantwortung, gesagt, naja, wollen wir da jetzt überall einen Gedenkstein hinmachen oder eine Gedenktafel von dem Limonadenhersteller, der nach Buchenwald geliefert hat, von dem Bäcker, der nach Buchenwald geliefert hat, das können wir doch nicht machen. Das war, und da wäre jetzt die Frage, wenn man ihn jetzt fragt zum Thema Topf und Söhne, zu dem Erinnerungsort, ob er dann auch ähnliche Antworten geben würde. Das
kann man wahrscheinlich schlecht einschätzen, weil er ist jetzt hier nicht im Raum und wir können ihn nicht fragen, aber was das Thema kalabrische Mafia in Erfurt oder überhaupt das Mafia-Thema in Erfurt betrifft, wir waren selber sehr, sehr überrascht gewesen, dass er das Interview überhaupt gemacht hat. Wir hatten eigentlich eher erwartet, dass er uns sagt, nee, ach wissen Sie, Herr Hämmerlinger, kennt's ja, ich habe alles gesagt, ich sag da nichts mehr dazu. Ne? Und dann hätten wir gesagt, okay, kein Problem. Und dann hätten wir den alten O-Ton aus 2008 genommen und hätten halt gesagt, wir haben auf aktuelle Anfrage, wollte er sich nicht nochmal dazu äußern. Ich glaube schon, dass vielleicht so eher so ein bisschen dachte, man verklärt ja auch manchmal, glaube ich, bestimmte Zeiten, so in denen man irgendwie, das geht, glaube ich, jedem von uns so, in denen man so eine bestimmte, in bestimmten Abschnitten, Lebensabschnitten unterwegs gewesen ist.
Da habe ich Musik gemacht hier mit der Band, hier Domplatz 77. Wir wollen ja nicht auf Ruge rummachen. Es geht ja nicht darum, zu sagen, Ruge ist ein schlechter Mensch oder haben entschieden uns auf die Leine. Es geht ja darum zu verstehen, sinnbildlich, wie Kommunalpolitik, wie Verantwortliche gedacht funktioniert haben, wieso was passieren kann. Darum geht es ja zu verstehen. Und da ist ja Ruge ein schönes Beispiel dafür. Der hat ja nichts Böses gewollt. Es ist ja vielleicht hat er auch einen persönlichen Vorteil davon gehabt, darum geht es eigentlich
nicht. Das glaube ich auch nicht. Ne? Also muss man auch ganz klar sagen. Also es ging dem Ruge tatsächlich, so wie ich ihn immer verstanden habe, tatsächlich um das Wohl Erfurts. Mhm. Ja, und da hat man garantiert mal nicht genau hingeguckt. Ja. Da hat man nicht die Frage gestellt, wieso nehmen die Millionen in die Hand für ein Haus, was ihnen nicht gehört. Ja, aber es ist, glaube ich, unlauter, dass irgendwie Manfred Ruge alles in die Schuhe zu schieben. Ja, da ist ja ein riesengroßer Apparat dahinter, der das auch mitgetragen hat. Ja, klar, er hat die Spitze das vorgelebt. Also da tut es sich schwer, dann als kleiner Ordnungsamtmitarbeiter oder Bauernsmitarbeiter dagegen zu argumentieren. Aber man kann das ja bis ins Heute drehen, ja, indem man sagt, okay, wir haben immer noch Minister oder Mitglieder der Landesregierung, die da immer noch essen gehen fleißig. Ja, und die müssen es besser wissen. Ja, die müssen es besser wissen, weil es ja nicht so ist, dass da jetzt irgendwie zwei Menschen vom Mitteldeutschen Rundfunk da irgendwie ihre Mafia-Geschichten erzählen, sondern es ist ja Bestandteil eines Untersuchungsausschusses im Landtag. Es ist in verschiedenen Debatten, öffentlichen Debatten im Landtag zum Thema geworden. Es ist in den Zeitungen geschrieben worden. Ja, also wer heute sich hinstellt und sagt, von Mafia habe ich noch nie was gehört. Ja, vielleicht als irgendwie Gerücht. Ja, also
Es ist ja, ich glaube, was ein wichtiger Punkt bei der ganzen Debatte ist ja die Frage, sozusagen zuzulassen als Stadt, als Zivilgesellschaft, als Bürger dieser Stadt, den Gedanken zuzulassen, dass es tatsächlich Menschen in dieser Stadt gibt, die in Verbindung oder mutmaßliche Mitglieder sind dieser italienischen Mafia-Organisation. Ich glaube, das ist schwer zuzulassen. Das ist auch nicht so ganz einfach. Ja, wenn sozusagen eine italienische Restaurantkultur eine Stadt auch über viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte, muss man ja sagen, auch geprägt hat. Die Teile der, einige der Restaurants, Orte der, sagen wir mal, A und B und C Prominenz von Erfurt geworden ist, wo die Menschen sich da treffen und das ist nicht ganz einfach. Das verstehe ich auch. Ja. Aber ich muss ich dem Axel wirklich recht geben. Ab dem Moment, wo der Landtag einen Untersuchungsausschuss eingesetzt hat, wo mittlerweile in öffentlichen Sitzungen Expertinnen und Experten, Polizistinnen und Polizisten, Staatsanwälte und Leute, also wirklich auch mit Expertise dort ausgesagt haben und sehr, sehr deutlich gesagt haben, was sie für Erkenntnisse über diese Stadt und über diese Gruppierung hier in der Stadt haben mit ihren gesamten nationalen, internationalen Verzweigungen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir dann schon ein bisschen die breite Debatte. Das ist immer noch so ein bisschen, ich glaube, wir haben uns ja oft auch bei dir in der Sendung auch schon oft drüber unterhalten. Das ist immer noch dieser folkloristische Ansatz, so, naja, da, die Mafia, weißt du, da wird dann so ein bisschen drüber gelacht.
Reden
so.
Über den Paten.
Ja, genau, die alte Leier. Ich bin es ehrlich gesagt langsam leid, aber es ist wirklich die alte Leier noch.
Ja. Es ist das Bagatellisieren, weil es ja auch wehtut, weil es ja ein Teil von einem selbst ist. Dennoch ist ja die Debatte, wie du sagst, wichtig, weil es um den Zustand der Demokratie, des Rechtsstaates ist nicht jetzt groß, könnte ein Gedicht draus machen, aber jetzt, es geht gerade nicht, Moment, ich habe gerade das heißt, wie unser Rechtsstaat funktioniert, nehmen wir das noch ernst, ja, und geben wir denen Futter, die sagen, ach, na die da oben machen sich da die Taschen voll, siehst es doch wieder, und da, das zu diskutieren, sagen, nein, das lassen wir uns nicht gefallen, weil, wenn wir noch irgendwie so naiv sind an Demokratie, an Gewaltenteilung und an Rechtsstaat glauben, an die Juristerei, an die Unabhängigkeit des Journalismus, dann muss ich doch was dagegen haben. Dann muss ich doch sagen, Leute, das geht nicht. Und das passiert aber auch aus eurer Sicht zu wenig.
Naja, ich glaube, die Leute kommen immer mit dem Argument und sagen, na, legt uns doch mal handfeste Beweise vor. So, und dann kommen wir und sagen, da gibt's den Analysebericht A und den Analysebericht B und der sagt das und zu Person A bis Z wird das gesagt und die Querverbindung nach San Luca ist diese und die nach, keine Ahnung, ist jene. So, aber es keiner von denen sitzt im Gefängnis. Keiner von denen steht vor Gericht. Und das ist halt eben das Dramatische. Ich glaube, das liegt halt eben, also ich sage mal so, vielleicht sind wir insofern tatsächlich einen gewaltigen Schritt weiter. Der ist die politische Aufarbeitung der ganzen Problematik, nämlich dass der Landtag eben entschieden hat, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Das ist, wie ich finde, schon ein sehr, 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 sehr gewichtiger Schritt. Der hat sozusagen das Thema tatsächlich jetzt auch mal in eine Öffentlichkeit reingerückt, die außerhalb derer ist von, sagen wir mal, von einer Randgruppe von Leuten, die sich dafür interessieren, weil sie unsere Filme gucken, sondern das ist jetzt schon doch eine ganz andere Liga. Ja, und das ist, glaube ich, schon mal wichtig. Also da, finde ich, funktioniert in dem Fall Demokratie schon wirklich.
Für die, die es doch noch nicht gehört haben, muss noch mal die Dimension beschreiben. Da geht es ja um Milliarden und es geht um weltweiten Kokainhandel und das Geld, was dann irgendwo hin muss, was gewaschen werden muss. Da ist Erfurt und Thüringen eine gute Waschmaschine, könnte man vereinfacht sagen. Es geht um Menschenhandel. Also das ist nicht irgendwie Pillepalle. Ich verkaufe mal ein gebrauchtes Auto oder hinterziehe mal Steuern. Das ist knallhartes Verbrechen. Was nicht nur demokratiegefährdend ist, was strafrechtlich, aber es ist eine Gefahr. Kann man das so zusammenfassend sagen?
Ja, das muss man so sagen, weil man muss ja die Drangheta immer als Ganzes denken. Das darf man nicht vergessen. Also wenn man sich nur die sogenannte Erfurter Gruppe anschaut, ja, hier die.
Klingt süß, ne, wie eine
Band. Ja, das ist alles fein und das sind halt wirklich Restaurants, die laufen gut, da trifft sich die High Society Erfurts in Anführungsstrichen. Ja, das ist alles okay, das sieht alles schick aus, da rennt keiner mit einer Knarre rum, da wird kein Koks gedealt, da ist es sauber.
Ach, die Stube ist sauber, die Wohnstube.
Ja, das ist ja auch Ziel und Zweck der Sache. Da, wo Geld gewaschen wird, sollte man ja nicht auffallen. Das ist ja blöd. Hm. Ja, wenn da ständig die Polizei einrückt, weil da muss man, da wird ständig in die Bücher geguckt, das ist ja blöd. Die Drangheta will ja nicht auffallen, wie alle anderen Mafia-Gruppierungen auch nicht. Ja, das ist ja klar. Ja, also außer die armenische Mafia, die sich da die Schießerei geliefert hat, ist ja sonst die OK, also die organisierte Kriminalität, eher daran interessiert, nicht aufzufallen, einzusickern in die Gesellschaft, in die Demokratie einzusickern. Und am Ende dann, um es mal ganz platt zu machen, die Preise zu bestimmen. Also das heißt, den freien Markt zu beeinflussen. Mhm. So geht das ja los. Ja, und die eigentlichen Schwerverbrechen, die finden dann halt irgendwo in Italien statt, irgendwo in Spanien statt oder von mir aus mit den Drogenkartells in Kolumbien. Ja, so weit muss man das ja denken. Ja, und das ist auch die Schwierigkeit für die Ermittler, die wirklich hochqualifizierten Ermittler im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, die brauchen diese Vortaten. Ja, eine Geldwäsche braucht eine Vortat. Das heißt, das Geld muss irgendwo herkommen und das muss in Deutschland halt belegt werden. Das heißt nicht einfach, ihr wascht irgendwie Geld, ihr habt Geld, das wir wissen nicht woher, das ist irgendwie eigenartig, sondern die Ermittler müssen konkret sagen, pass auf, Ludwig, du hast deine 20.000 Euro, die du jetzt hier gerade in irgendein Auto investiert, durch einen Kokainhandel in Spanien erwirtschaftet. So, und dann sagt der Ludwig natürlich, ich werde euch einen Teufel tun, irgendwas zu sagen. Und dann müssen sie ihm diese Vortat beweisen. Erst dann funktioniert diese Geldwäsche.
Aber in Italien ist es doch anders. In Italien müssen die nachweisen, wo der Batzen hält. Also Ludwig könnte in Italien, er dealt ja mit teuren Fahrrädern, diese ganz teuren, wo ein Fahrrad 8.000 Euro kostet.
Was?
Ja klar. Und das kommt ja in Containern, kommt das ja nach Deutschland und dann kann er so, ich verkaufe die so, ne? Also, Das würde ist in Deutschland ohne Probleme möglich, wenn jetzt Ludwig viel Geld hat und sagt, ach nur komm, lass uns mal jetzt hier was machen. In Italien hätte er ein echtes Problem.
Ja, weil da muss er sagen, pass auf, mein Geld kommt von dort, dort und dort her.
So,
und
also, was inzwischen in Deutschland ein bisschen besser geworden ist, ist, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt den Verdacht hat, es gibt, das ist illegales Geld oder das Geld aus kriminellen Taten, dass die Staatsanwaltschaft bei Gerichten dann mittlerweile ein Einfrieren der Gelder beantragen kann. Das heißt also, es können Vermögenswerte zumindest erstmal vorläufig beschlagnahmt werden. Das war früher zum Beispiel auch nicht möglich gewesen. Das geht inzwischen besser. Ja, das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, wir haben da den Verdacht und wir können den auch, sagen wir mal, zumindest so weit erstmal untermauern, dass der Verdacht so hart ist, dann kann ein Gericht anordnen und kann sagen, okay, das Geld wird jetzt erstmal eingefroren. Das heißt, der oder die Tätergruppierung hat erstmal keinen Zugriff auf das Geld. Ja, aber das ist halt eines der großen Probleme. Und der entscheidende Punkt bei was jetzt, um auf Erfurt zurückzukommen, aber auch andere Städte, ist, die bauen hier sozusagen eine legale Fassade auf. Und diese legale Fassade verstecken sie die legale Fassade wird aufgebaut mit Restaurants, mit Gastrofirmen und so weiter. Und dahinter sozusagen verbirgt sich der Apparat, in dem die Geldwäsche organisiert wird. Das ist halt der Punkt, ne? So. Und diese legale Fassade ist aber nicht nur da, um dahinter ein Apparat zu verstecken, sondern diese legale Fassade ist auch dafür da, um nach außen hin zu zeigen, liebe Leute, wir sind Teil der Bürgerschaft, Teil des Stadtlebens, Teil kommt doch vorbei, alles schön, alles wunderbar. Das ist sozusagen das Aushängeschild.
In den Abhörprotokollen des letzten Films von 21, die ihr ja dann auch mal eingelesen habt, da lässt sich vermuten, dass da auch Staatsanwälte am Start waren. Also es geht also auch in die Juristerei, es ist nicht nur die Politik, sondern scheinbar offensichtlich gab es da auch Geschenke und Annäherungsversuche an Staatsanwälte. Das ist aber dann schon irgendwie ganz schön böse, oder?
In dem Fall ein Richter.
Ein Richter.
Ein Richter. Es ging um einen Richter am Amtsgericht Erfurt.
Genau. Ja. Macht die Sache nicht besser.
Ja.
Wenn das so ist, wie es ja die Vermutung nahelegt oder die Protokolle, dann geht es ja ins Rechtssystem. Das ist ja dann Rechtsbeugung und dann habe ich gar kein gutes Gefühl mehr.
Das ist ja ein Grund, warum es den Untersuchungsausschuss auch gibt. Das ist ja der Punkt. Wir haben mit unserer Recherche gemeinsam mit dem Kollegen David Klaubert von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und unserer Kollegin Margarita Bettoni, haben wir ja faktisch in dieser Recherche 2021, in diesem Film und auch in den Beiträgen ja ein Ermittlungsverfahren offengelegt, was bis dato niemand kannte in Thüringen. Das sogenannte Fido-Verfahren, das zwischen 2000 und 2006 geführt worden ist gegen die italienische Mafia. Und das wurde 2002 unter bis heute völlig ungeklärten Umständen operativ eingestellt. Das heißt also, es gab unter anderem sind dort verdeckte Ermittler eingeschleust worden. Es gab einen wichtigen hauptverdeckten Ermittler. Und der wurde aus bis heute nicht nachvollziehbaren Gründen plötzlich abgezogen. Es wurden alle Operativmaßnahmen eingestellt. Und das Verfahren wurde dann 2006 klammheimlich still einfach beerdigt.
Wegen narzisstischen Kompetenzgerammel.
Unterschiedliche Ansichten oder gibt es unterschiedliche Informationen, aber das ist eben zum Beispiel ein Grund, warum es den Untersuchungsausschuss gibt, der soll das klären. Aber ein zweiter wichtiger Grund war, dass wir in unserer Recherche damals eben Hinweise bekommen haben, dass in dem Verfahren Informationen gewonnen worden sind, dass die italienische Mafia in Erfurt Kontakte in die Justiz und auch in den politischen Apparat und auch zu Banken hatte. Und dass eine Akte angelegt worden ist mit diesen Informationen. Unter anderem eben auch hatten wir den Hinweis auf einen Richter.
Wir reden aber jetzt nicht über ein Drehbuch, was du jetzt in deiner zweiten Karriere...
Das ist jetzt... Real.
Ja. Absolut real. Ja.
Real, genau. So. Und daraufhin, und das haben wir damals in dem ersten Artikel 2021 im Februar, ist jetzt faktisch fast ein Jahr, fast jetzt zwei Jahre her, haben wir das damals veröffentlicht mit der FAZ zusammen. Und daraufhin hat der Thüringer Landtag entschieden, wir müssen das aufklären. Und hat dann einen Untersuchungsausschuss.
Ja, das kann man ja mal positiv wenden und sagen, wenigstens mal das, es wird drüber gesprochen und dieses Urteil ist ja auch relativ wegweisend, wenn ich euch richtig verstehe, deutsches Gericht verurteilt erstmals Unterstützer von kalabrischer Mafia. Warum ist das so wichtig, dass da einer ein Unterstützer verurteilt worden ist? Ist es damit die Anerkennung, dass die kalabrische Mafia, die 'Ndrangheta, eine Verbrecherorganisation ist oder eine organisierte Kriminalitätsvereinigung?
Ja, also mal ganz einfach gesagt, ja, weil es ja ganz wichtig ist, es muss ja Ross und Reiter benannt werden, ja, und unser Strafgesetzbuch kennt ja im Sinne die Mafia nicht, das gibt's ja nicht. Ja, das gibt's im Strafgesetzbuch, gibt's diesen Vorwurf nicht. Es gibt eine kriminelle Vereinigung, aha, es gibt eine terroristische Vereinigung und da hört man schon, kriminelle Vereinigung, ja, pff, das ist so kryptisch. Ja, ja, das ist alles richtig.
Wir drei sein jetzt,
ja,
zum Beispiel.
Wir sind, wenn wir uns jetzt vereinbaren würden, wir gründen uns jetzt hier als Bande und wollen irgendwas Kriminelles machen.
Mach mal den Namen der Bande. Wie könnten die Bande heißen?
Guck in deinen Rechner. Lass mal die künstliche Intelligenz fragen.
Das sage ich euch. Ich schick's euch dann das Konzept.
Unbedingt.
Gibst mal unsere drei Namen ein und fragst KI, was dann was der Bandenname wäre.
Ja, okay, mach ich. Ja, also aber Spaß beiseite, weil das wirklich dramatisch ist. Also wenn man dann zum Beispiel ein deutsches Gericht hat, die dann sagt, er wird verurteilt wegen der Unterstützung der 'Ndrangheta, ist das auch ein Meilenstein. Das klingt jetzt klein, das war auch nur ein kleines Gericht. Ein Amtsgericht, also untere Schicht, untere Ebene. Aber das ist genau das, was auch Experten sagen, wir müssen drüber reden, wir müssen sagen, Leute, das ist nicht irgendeine kriminelle Vereinigung oder das ist irgendwie so Mafia, sondern das ist die 'Ndrangheta. Das ist einer der größten Kokainimporteure, Handelsunternehmen der Welt. Die richtig Knacke damit machen. Ja, also da ist unser Crystal Labor, auf das wir ja auch noch kommen wollen, Breaking Bad, ein Klecks dagegen. Ja, das ist klein.
Die Tonne ist ein Klecks.
Ja. Ja, bei eine Tonne wird abgeschrieben bei der 'Ndrangheta oder werden auch 5 Tonnen abgeschrieben. Ach. Als wir bei den Recherchen waren in Joao Tauro, haben sie da genau in dem Moment, als wir dort unten gedreht haben, 5 Tonnen Kokain beschlagnahmt.
In Italien.
Ja, ihr wart in St. Louis, was ich ja überhaupt nicht verstehe. Entschuldigung, also wie lebensmüde müsst ihr sein, ihr beide nach St. Luca zu fahren? Da habe ich wirklich gedacht. Dann habe ich diesen Weg gesehen, wo ihr da mit diesem Geländewagen da hochgefahren seid. Dachte ich, so ein Auto kann schnell mal abkommen vom Weg.
Wir hatten einen Priester an Bord, da ist nichts passiert.
Aber ihr lacht jetzt, aber hattet ihr ein bisschen Schiss? Irgendwie war es wenigstens mulmig.
Ja, also wenn da schwer bewaffnete Carabinieri da auf einen zukommen und uns in Empfang nehmen und an der Tankstelle dann mit Maschinengewehren tatsächlich abgesichert wird, wir steigen aus, trinken und holen uns einen Kaffee an der Tanke und fahren dann nach San Luca. Da überlegt man schon.
Okay. Die Moment, echte Carabinieri, genau, mit automatischen Waffen, mit Maschinengewehren, haben euch begleitet als Begleitschutz.
Genau. Wir muss ja dazu sagen, wir waren ja zweimal in San Luca. Wir waren 2015 für den ersten Mafia-Film, den wir damals 2015 gemacht haben. Da waren wir noch wirklich ein bisschen, ich will nicht sagen blauäugiger, aber ein bisschen naiver unterwegs. Dann hatten wir damals auch einen Kollegen aus oder einen deutsch-italienischen Journalistenkollegen aus Berlin mit dabei gehabt, den Fabio Gelli. Der hatte vorher bei den Carabinieri in San Luca angerufen und gesagt, wir sind ein deutsches Kamerateam, wollten uns mal anmelden. Haben die gesagt, ja, kommt da hoch und könnt euch da hinstellen und filmen. Und dann, da waren wir auch nicht lange da. Waren wir vielleicht höchstens 30 Minuten in dem Ort. Da sind wir reingefahren, haben uns an die Carabinieri-Station gestellt, haben uns dort gemeldet. Dann sind die Carabinieri weggefahren den nächsten Mal und haben gesagt, ja, ist alles gut. Wenn was ist, ruft auf der Notnummer an. Und das war dann schon, das war wirklich ein bisschen komisch gewesen. Aber interessanterweise haben wir damals 2015 schon die Nummernschildernummer-Geschichte gemacht. Erfurt gesehen haben und Dresden und Leipzig. Und das war schon ein bisschen merkwürdig gewesen damals. Als wir jetzt 2020 für die Dreharbeiten für den Film 21 dort waren, war das nochmal ganz anders. Da hatte unsere Kollegin Margherita Betoni das vorher, also das ist alles akribischst organisiert gewesen. Das heißt, wir waren damals auch 2020 auch 2 Wochen in Italien gewesen zum Recherchieren, 4 oder 5 Tage in Rom und dann fast 1,5 Wochen in Kalabrien. Und das war natürlich echt, also war zwar wenig Schlaf und viel Arbeit, aber es war trotzdem sehr, sehr spannend. Und da war es tatsächlich so, dass die Carabinieri dann gesagt haben, wir begleiten euch auf dieser San Luca Runde eben. Und wir sind dann also da nach San Luca und die haben uns halt da früh, haben uns an der Carabinieri Station in Locri getroffen, das ist so 60 Kilometer von San Luca entfernt, und sind dann da hochgefahren und die waren also wirklich wie mit Eskorte. Und sind dann auch in San Luca vom Carabinieri Chef dort begrüßt worden, und der hat uns also auch durch den Ort geführt. Und da gibt's dann auch diese Szene, wo wir in dieses Haus in der Nähe von San Luca, in dieses große, komplett abgeriegelt, völlig zerfallene Mafia-Boss-Haus gefahren sind.
Der Bunker war, den sie da...
Genau, ja. Und da war noch nie, und das ist da wirklich spannend gewesen, dort, also das hat noch nie ein deutsches Kamerateam durfte da bisher rein. Wir waren die Ersten, die da rein durften in dieses Haus von dem Domenico Pelle.
Wer diese Bilder sehen will, denn mit dem Radio, das ist ja ein Problem, da sieht man ja nichts, aber man kann im Internet drinnen, also dieses Internet, wo man dann www eingibt, da kann man diesen Film sehen in der Mediathek der ARD und auch vom MDR. Mafia-Kolonne Ostdeutschland, der blinde Fleck der deutschen Einheit, und das ist ein Film von euch, von Axel Hämmerling und Ludwig Kenzia.
Und Margherita Betoni.
Das ist eine MDR-Kollegin oder eine Journalistin?
Das ist eine MDR-Kollegin von uns, die gehört mit zu uns im Team.
Ah, okay, ja. Das ist natürlich sehr hilfreich.
Die können wir beim nächsten Mal, wenn sie, die wohnt zwar in Hamburg, aber die könnte man zum nächsten Mal mitbringen.
Nächstes Mal mit.
Das, okay, ein sehenswerter Film, 30 Minuten für heute Abend, glaube ich, gut geeignet, also dann rundet das die ganze Geschichte nochmal ab. Jetzt sind wir ja einen Schritt weiter, habt ihr gesagt, also es gibt diese Verurteilung des Unterstützers der kalabrischen Mafia. Das ist jetzt auch für euch einfacher geworden, weil ihr besser auch sprachlich damit umgehen könnt. Denn die Rechtsabteilung, die läuft ja auf Hochtour, wenn ihr was veröffentlicht, muss man ja auch sagen, dass ihr nicht einfach was raushauen könnt. Es muss ja alles abgesichert sein. Und wenn der MDR, wird der MDR verklagt oder ihr persönlich?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch.
Ach, es gibt beide Möglichkeiten.
Ja. Und das heißt, ist das jetzt eine Hilfe für euch, dass dieser Unterstützer der kalabrischen Mafia verurteilt wurde, weil ihr sagen könnt, euch darauf berufen könnt, das ist organisierte Kriminalität.
Ja.
Das ist eine kriminelle Vereinigung. Ja. Das könnt ihr jetzt aussprechen.
Also noch mal, weißt du, so einfach wie es klingt, es ist ganz, ganz wichtig, darüber zu reden. Also, dass es eben nicht so daherkommt, dass es irgendwie so ein persönliches Ding zwischen von Kenzia und Hämmerling, die da irgendwelche armen, harmlosen Italiener vor sich hertreiben oder Armenier, von den Armeniern haben wir das ja damals auch gehört. Ja, da haben wir ja auch gar kein Interesse dran. Wenn das wirklich so solide, artige, seriöse, liebe Menschen wären, wären wir die Letzten, die da irgendwie ein Thema draus machen. Ja, es geht ja nicht um irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten, sondern je mehr Leute da das Problem erkennen und darüber reden, desto einfacher ist es natürlich, damit zu arbeiten. Ja, ansonsten tun sich Gerichte dann natürlich leichter, um zu sagen, was haben sie denn für Beweise, was Ludwig vorhin schon gesagt hat. Ja, und auch nach dem BKA-Bericht, das gilt nicht als Beweis, weil das ein internes Papier ist. Ja, also das heißt, je offener so ein Problem erkannt wird, desto einfacher fällt natürlich darüber zu reden und auch drüber zu berichten. Ja, also auch Zugänge zu gewinnen und auch Interesse zu gewinnen. Es gibt ja ganz viele Behörden, die dann auch sagen, was wollten ihr jetzt hier? Ach nee, damit, das ist lange her, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ja, oder was interessiert es uns jetzt noch? Ja. Mhm. Also das ist also je mehr Leute darüber reden und auch ein Bewusstsein dafür empfinden, und das gilt auch für Ministerpräsidenten oder Minister, dass man eben dann eben auch mal klar macht, und von denen nimmt man halt keine Geschenke an, ja, weil da immer ein Hintergedanke dabei ist, ja. Also so arbeitet eine OK-Struktur, ja, sich Freunde machen in Verwaltung, in Justiz, in Polizei, in was habe ich jetzt vergessen? Also alle Strukturen, Arme der Gesellschaft dort anzudocken. Zu spenden, zu sponsern, Mäzen zu sein. So läuft das. Die haben Kohle und die lassen sie jetzt nicht unmittelbar raushängen. Die fahren jetzt nicht alle riesengroße S-Klassen oder ähnliches, sondern die helfen halt mal einem Fußballverein oder, um es mal ganz abstrakt zu machen, ein Kegelclub oder so. Ja, das war jetzt ein fiktives Beispiel. Ja, also, und docken so an. Und dann sagen natürlich alle Leute in diesem Verein, das ist doch der uns hier die T-Shirts gesponnen hat, der ist doch nett. Ja, und so läuft das. So laufen die OK-Strukturen.
So laufen die. Und ich habe jetzt gerade in der Zuschauerreaktion ein Schmähgedicht über Axel Hämmerling. Also das ist direkt eingetroffen auf das, was du gesagt hast. Also ich gebe jetzt noch weiter, ich bin ja der Überbringer. Ne? Als ich Axel Hämmerling traf, da dachte ich mir, was für ein Schaf. Sein Wissen scheint mir ziemlich klein. Ich fragte mich, kann das wirklich sein? Doch dann begann er zu sprechen und ich musste meine Meinung revidieren. Sein Wissen war tief und breit. Ich war beeindruckt von seiner Gelehrsamkeit. Doch dann sah ich sein schelmisches Grinsen und ich wusste, dass er mich zum Narren hielt. Er spielte mit Worten und Ideen und ich war nur ein Spielzeug in seinem Spiel. Axel Hämmerling, du Schelm. Du, wie kannst du so schlau und so frech sein? Ich bewundere deine Klugheit und deinen Witz, aber manchmal denke ich, du bist ein kleines Schafkitz.
Gibt es Schafkitze?
Schafkitze habe ich das noch nie gehört.
Was fragst du mich? Das muss ich doch reimen. Ja, auf Witz. Ich bewundere deine Klugheit und deinen Witz, aber manchmal denke ich, du bist ein kleines Schafkitz. Ja, aber
da sieht man halt die Grenzen der KI.
Ich finde, es ist sehr gutes Gedicht. Ne? Aber Ludwig lacht irgendwie breiter, weil es nicht um ihn ging.
Natürlich. Wer den Spott hat, gell? Wie war das?
Der braucht für das Lamm nicht zu sorgen. Ja. Ne? Das ist noch das Mildeste an Anwürfen, was wir jetzt hatten. Ansonsten gibt es ja sicher Angriffe, Anwürfe und beleidigend auch Drohungen. Gab es auch Drohungen in euer, ja, seit 2 Jahrzehnten recherchiert ihr, gab es Drohungen?
Also nicht so unmittelbar. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie man es definiert. Also wir hatten jetzt einen interessanten Vorfall letztes Jahr. Da gab es eine Durchsuchung vom Landeskriminalamt und der Steuerfahndung mit der Staatsanwaltschaft Erfurt zusammen in einer Reihe von Restaurants in Erfurt. Nicht nur Italiener, muss man dazu sagen. Es waren auch zwei Restaurants der armenischen Gruppierung mit dabei gewesen. Und da geht es um den Vorwurf, dass die Getürkte Registrierkassen hatten. Also quasi Registrierkassen mit einer Software, die sozusagen so konzipiert war, dass man eben Belege doppelt ausdrucken konnte und einen offiziell für die Steuer und einen eben so. Und diese Kassensysteme, das ist ein deutschlandweites Verfahren und das wurde halt in Erfurt also auch gemacht. Gab es eine relativ große Durchsuchungsaktion. Und das hat uns interessanterweise durch die Berichterstattung in die Lage versetzt, Fotos der betroffenen Restaurants öffentlich zu machen, was uns sonst eigentlich ja also juristisch immer sehr, sehr schwierig für uns ist, wenn wir zum Beispiel über einen Mafia-Verdacht, über ein Restaurant berichten, können wir nicht einfach dieses Restaurant zeigen, weil sozusagen die Frage der Persönlichkeitsrechte dann immer verletzt sind, weil dann natürlich die Gegenfrage kommt, könnt ihr das belegen, dass die zur Mafia gehören? Und dann können wir sagen, ja, können wir nicht konkret belegen, weil wir sind ja keine Staatsanwälte. Wenn die es könnten, hätten sie die alle schon verhaftet und die würden alle schon im Gefängnis sitzen. Es gibt halt einen Verdacht. Das ist immer so dieses Problem zwischen Tatsachenberichterstattung und Verdachtsberichterstattung. Aber in diesem Fall konnten wir es machen, weil ja es tatsächlich eine amtliche Durchsuchung von Polizei, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung gab. Und da passierte Folgendes, dass der MDR dann, oder der MDR Thüringen hat dann also auch eine Insta-Story dazu gemacht und unter dieser Insta-Story begannen Italiener, wir vermuten, dass das Mitarbeiter dieser Restaurants gewesen sind, auf Italienisch, sagen wir mal, es waren keine Drohungen, aber die haben sich massiv beschwert und haben so merkwürdige Formulierungen verwendet. Also wenn man es ins Deutsche übersetzt hat, so nach dem Motto, es sind so ein bisschen Schweinejournalisten, würde ich mal sagen, diese bösen Journalisten, die uns jetzt hier so quasi öffentlich an den Pranger stellen. Das sind so Dinge, die muss man natürlich, also da muss man Respekt davor haben. Ja, aber ja. Was glaube ich auch ein wichtiger Punkt ist, gehört ja auch zu unserer Arbeit auch immer dazu. Das haben wir auch damals für den Film damals 2021 auch gemacht. Wir haben also in dem Film wird keiner der Protagonisten, über die wir recherchiert haben, namentlich genannt. gezeigt werden sie nur zum Teil eben oder nur gepixelt gezeigt. Wir haben Decknamen verwendet, also das heißt, wir haben die Leute völlig unkenntlich, anonymisiert. Ja. Eben aus diesem Grund. Und trotzdem haben wir jeden, ich glaube es waren 7 oder 8 Leute, die sozusagen im Fokus standen, hat jeder von uns mindestens 4 Wochen vorher, 5 Wochen vorher einen langen Fragenkatalog bekommen auf Deutsch, auf Italienisch. Wir haben dafür gesorgt, dass wir lückenlos nachweisen können, dass diese Briefe oder diese E-Mails auch wirklich angekommen sind, um uns eben tatsächlich da auch juristisch nicht angreifbar zu machen.
Und die journalistischen Grundlagen zu wahren.
Ja, so sieht's aus, genau. In die Möglichkeit, so eine Stellungnahme zu geben, auch wenn sie es nicht tun.
Ja, also das ist ja sauberster journalistischer Standard, den ihr zeitlich eingehalten habt, die ihr sprachlich.
Korrekt.
Ihr habt, also das ist also ganz, ganz wichtig zu sagen, ihr seid integer, ihr macht guten Journalismus. Ich hätte jetzt ein Lobgedicht für euch. Kommen wir mal zu Breaking Bad. Ist ja auch wieder so, das ist ähnlich mit dem Patenfilm. Oder wenn ihr sagt, ach, hier Mafia und so, das ist alles irgendwie ein bisschen, das ist so cool, es hat so ein bisschen Coolness-Faktor und das ist irgendwie alles, es ist so ein bisschen prickelnd und so. Und dann wird's, das verschwimmt dann. Und bei Breaking Bad und Crystal Meth ist ja ähnlich. Ich war in Westdeutschland, BRD im Süden, da wo die Reichen und Schönen wohnen oder die Halbreichen und Halbschönen. Und da habe ich das erzählt, dass also in Erfurt das größte vor einem Jahr Crystal Meth Labor ausgehoben wurde. Boah, was? In Erfurt. Ich sage, naja, wir sind das Zentrum von vielem, so, ne, das Epizentrum, ne, aber eben auch so, Chris, und da war eine große Überraschung da, dass, wie das in dem huflichen Erfurt sein kann, warum gerade Erfurt, so. Ich habe mal eine Anmoderation vorbereitet. Oh. Crystal Meth ist eine synthetische Droge, die starke Abhängigkeit und gesundheitliche Schäden verursacht. In Erfurt wurde das bisher größte Crystal Meth Labor Deutschlands entdeckt. Die Ermittler kamen durch Daten sogenannter Crypto-Handys auf die richtige Spur. Das Labor war professionell eingerichtet und konnte bis zu 100 Kilogramm der Droge pro Woche produzieren. An sich ist es ja schon ein Ding, eine Tonne Droge. Und ich habe gedacht, das ist viel. Oh, Wahnsinn, da kommt dann ein Koch aus Holland und der macht da alles und so. Und jetzt sagt Axel, der mich immer wieder überrascht, wo ich denke, ach, ne, und sagt, das hätte doch die Drangheta hätte das abgeschrieben, das ist eigentlich nichts. Aber ganz nichts ist es auch nicht, oder? Es ist schon auch bemerkenswert, oder?
Nein, um Gottes Willen. Also bei dem Labor ist es ja auch ganz anders geartet wieder. Also Kokain braucht halt immer eine große Transport- und Transportlogistik. Ja, die kommen aus Südamerika, das muss über den Atlantik und verteilt werden und so weiter.
Weil das eine schöne, gesunde Biodroge ist.
Genau, weil es eine pflanzliche Droge ist, die ja irgendwas macht.
Und das gesund, streich mal. Ja, das ist gestund. Aber wie gesagt, Kokain kommt jetzt auch wieder, ist jetzt auch wieder auf dem Vormarsch, spielt aber witzigerweise im Osten nicht wirklich die Rolle. Da ist das C, also Crystal Meth, schon deutlich dramatischer. Ursprünglich kam das ja aus Tschechien, aus den Küchen da in Grenzregionen. Dann das ist jetzt kein großes Staatsgeheimnis, das ist auch kein großer Akt, das herzustellen. Aber dennoch hat man dann natürlich gesagt, wir können das, wenn man da sich ein bisschen in Chemie ein bisschen aufgepasst hat, haben wir ja bei Breaking Bad auch gelernt, wenn man da noch einen Lehrer an der Seite hat, geht das ziemlich schnell. Man kann es relativ einfach herstellen. Ja, relativ ist wichtig. Und es dadurch, dass die Droge so ekelhaft widerlich gefährlich ist, wir reden da ja immer von Gramm. Ja,
also Milligramm. Also ich habe von der Drogenberaterin gesagt, das Teuflische ist, dass sie so preiswert ist und dass sie immer überdosiert wird. Also wenn man schon Milligrammwagen verteilen würde an die Konsumentinnen und Konsumenten, würde das schon helfen. Also jetzt von den Schäden. Also sie wird oftmals zu hoch dosiert, weil sie so preiswert ist und weil man braucht eine Milligrammwaage. Also das sind so eigentlich banale Dinge.
Ja. Aber das ballert einen halt das Hirn weg. Die Droge macht hoch, also wirklich extrem abhängig. Das ging jetzt alles wieder wie so Lehrergequatsche. Nein, das ist wirklich, da werden wandelnde Leichen hergestellt, die diese Droge konsumieren. Am Anfang ist das total geil, in Anführungsstrichen, ja, weil man Leistung bringt, weil man nicht mehr schlafen muss, weil man irgendwie überall offene Ohren hat, offene Augen hat, man sieht alles, man hört alles, man riecht alles. Aber diese Abhängigkeit, die geht so schnell, ja, und wenn man sich dann mal bei den Krankenkassen umguckt, wie viele Pflegefälle, das wären ja Pflegefälle, ja, junge Menschen werden auf einmal zu Pflegefällen und fallen uns dann ja auch wieder sozusagen zur Last, in Anführungsstrichen, weil wir lassen die ja nicht einfach dann vergammeln.
Sie belasten
vergammeln.
Das solidarische System,
ja. Genau. Und darum muss man überlegen, wenn man dann sagt, okay, die wir haben einen Auswurf von 50 Kilo die Woche, ja, so in etwa ging das so los, dann muss man überlegen, was das für eine Dimension hat, ja. Und das wird ja, und die stellen das ja nicht aus Spaß her, das heißt, die haben ja einen Markt. Ja, also wie in der normalen legalen Wirtschaft guckt man sich, was wird gebraucht, wie viel stelle ich her, wie viel order ich, wie viel bestelle ich, was werde ich los? Ja, und wenn man sagt, okay, die sind am Ende auf eine Tonne ausgelegt, Hoss hat die Waldfee, ja.
Ich glaube, was ein wichtiger Aspekt bei dem ganzen Fall ist, dass er, also wer Interesse hat, kann ja den Text nochmal lesen, der ist ja noch online. Mhm. Da hat es in den letzten zwei, drei Jahren halt eine Revolution in der Ermittlungsarbeit der Polizei gegeben. Es gab drei große sogenannte 1:1 verschlüsselte Messenger-Dienste, die also extra so für die organisierte Kriminalität sich aufgestellt haben. Das eine war EncroChat, das andere war Sky ICC und das dritte war Anom. Sind drei Anbieter gewesen, wobei interessanterweise beim dritten muss man sagen, Anom ist faktisch eine Leimroute gewesen, die das FBI aufgebaut hat, um Gangster quasi auf
die... Leimroute nochmal interessant, also das heißt, also das wurde...
Lockvogel.
Lockvogel, genau. Damit die das benutzen.
Und denken, wenn sie es benutzen, sind sicher und dann hat das FBI zugeschlagen. Oh, genau, das ist wirklich eine Riesenoperation gewesen, aber das wäre nochmal eine eigene Sendung. aber wichtig ist eben, diese Server sind geknackt worden von internationalen Ermittlergruppierungen und diese Tausenden, also Hunderttausende von Daten sind das ja gewesen. Man muss sich vorstellen, das sind faktisch, ich sag mal so, das sind WhatsApp-Chats, die ausgelesen worden sind. Und diese Chats sind sozusagen dann den Ermittlungsbehörden auch lokal zur Verfügung gestellt worden. Unter anderem auch dem Thüringer LKA. Und wir haben uns schon vor über einem Jahr oder vor zwei Jahren haben wir angefangen, uns auch dafür zu interessieren, haben auch viel recherchiert dazu, haben auch mit LKA-Leuten gesprochen. Und die haben immer gesagt, bei der Drogenermittlung in Thüringen haben wir bisher die Tür nur einen Spalt aufgehabt. Jetzt ist die Tür auf wie ein Scheunentor. Und das ist das Perfide an der Sache. Und das ist zum Beispiel auch eine Grundkritik, die wir jetzt so als Journalisten auch mal üben, auch in Richtung Politik, gerade besonders unserer Thüringer Landespolitik. Es ist überhaupt noch nicht angekommen, was für Unmengen an Drogen pro Woche in diesen Freistaat gepumpt werden. Die konnten aufgrund der Nachvollziehbarkeit durch diese Chats retrograd, also rückwärts gucken, was diese Gruppierung in den letzten Jahren pro Woche hierher transportiert haben. Marihuana, Crystal Meth, Kokain, Heroin und das im Kilobereich. Wir reden hier nicht mehr von Gramm. In Thüringen werden, ich bin überzeugt davon, pro Woche zwischen 50 und 100 Kilogramm irgendwelche Drogen in diesen Freistaat gepumpt.
Jetzt aber nur im ländlichen Raum, also in Erfurt, Jena, Weimar nicht.
Nein, überhaupt natürlich nicht, ganz bestimmt.
Gar nicht.
So. Mhm. Und das ist ehrlich gesagt, es ist einfach... Das ist überhaupt noch nicht angekommen. Ja. Das ist überhaupt noch nicht angekommen. Und das liegt halt eben auch ein Stück daran, dass wir halt in Thüringen zum Beispiel im Gegensatz zu Großstädten wie Frankfurt oder Berlin oder Hamburg keine offene Drogenszene haben. Also das heißt, die Menschen sehen es nicht draußen auf der Straße. Aber es findet statt. Es findet nicht nur hinter den Türen statt, es findet auch an offenen Plätzen statt, die man vielleicht so nicht so konkret sieht. Drogenermittler hier aus Erfurt, Drogenfahnder, haben uns erzählt, was die bei den Kids aus den Taschen ziehen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist halt eben wirklich etwas, wo ich einfach sage, das ist noch nicht bei der Politik angekommen. Sowohl noch nicht bei der Kommunalpolitik, meiner Meinung nach, und auch noch nicht bei der Landespolitik.
Nun könnte man sagen, spielt doch mal ja nicht die Moralisierer, ihr seid doch als Journalisten keine Moralapostel, benennt es. Warum ist denn das auch mal abgesehen von den, und das ist schwer davon abzusehen, von den Opfern, wie du sagst, also die nicht nur Pflegefälle werden, die ja, also dann auch, was da psychisch mit Leuten passiert, wir wollen ja nicht moralisieren über Drogenkonsum. Mhm. Was ist es aber auch für die Gesamtgesellschaft für ein Problem, der illegale Handel? Da kommen wir doch wieder in den Bereich...
Weil dadurch organisierte Kriminalitätsstrukturen einen Verdienst haben und mit diesem Verdienst quasi auf dem das Leid der Menschen, also auf dem Rücken der Menschen, die dieses Zeug nehmen, die das Zeug bezahlen, machen die illegal Kohle und mit dieser illegalen Kohle steigen sie in den legalen Markt irgendwo ein, sei es im Restaurantbetrieb, sei es im Gastrobetrieb, sei es im Handel, sei es sonst irgendwo. Ich meine, das ist ja Immobilienhandel, Autohandel.
Mieten. Ein indirekter Effekt, Drogenkonsum erhöht die Mieten.
Ja, das ist ja zum Beispiel, vielleicht könnte man ein bisschen zwar verkürzt, aber zum Beispiel ist es so, italienische Ermittlungsbehörden haben uns mehrfach schon gesagt, der norditalienische Raum ist in weiten Teilen in der Hand der Mafia. Das heißt, dort sind die auch in die legalen Strukturen, Immobilienhandel, Lebensmittelhandel, Sportbetrieb, Sportwettenbetrieb, alles mögliche, Unterhaltungsindustrie komplett eingestiegen.
Und da reden wir noch gar nicht über die Steuern, die ja verloren gehen.
Also
das ist ja, Geld, das ist ja Liquidität, wo die Gemeinschaft, und Steuern sind ja da, um die Gemeinschaft zu finanzieren, ja. Die Infrastruktur, die fallen weg. Das ist also Diebstahl am Gemeinwesen, ja, könnte man so böse sagen.
Ja, klar.
Diebstahl am Gemeinwesen.
Und das Drogengeld muss ja wieder in die legale Wirtschaft rein, weil es gewaschen werden muss.
Genau.
Also das heißt, es kommt bei uns in der legalen Wirtschaft wieder an und verzerrt damit eine Kaufkraft, einen Markt, immer, egal wie. Und um es ganz, ganz drastisch zu machen, ich erinnere an die Toron, ja, an die rechtsextreme Bruderschaft, ja, als Corona ihnen sozusagen die Festivals, die Nazi-Mucken verdorben hat, was haben sie gemacht? Die haben nicht einfach irgendwelche Alben produziert, das auch, ja, sondern sie sind in den Drogenmarkt eingestiegen. Ja, also das heißt, eine rechtsextreme Kameradschaft soll sich zu einem Kartell umformiert haben. Und die haben hier Crystal Meth und Gras vertickt.
Und zwar im Kilobereich.
Ja, also auch im Kilobereich.
Hoher Kilobereich. Mhm.
Ja, und da wissen wir, und das Geld fließt natürlich wieder in die Szene rein. Nachweislich steht in den Anklageschriften, die wir uns dann angucken durften oder anhören durften. Das fließt wieder in die rechtsextreme Szene und stärkt die.
Mhm. Ja, ich habe mein Gedicht noch mal ein bisschen umgeschrieben. Und zwar Crystal Meth in Erfurt. Wie traurig ist zu sehen diese Stadt, die einst so blühte und so glänzte, die einst so reich an Kunst und Wissen war, die einst so stolz und frei sich nannte. Wie traurig ist zu sehen diese Stadt, die nun erliegt dem bösen Zauber, der aus dem Labor gekommen ist, der aus dem Glasrohr dampft und raucht. Wie traurig ist zu sehen diese Stadt, die nun verfällt dem schnellen Rausch, der ihr die Sinne raubt und lähmt, der das Leben nimmt und quält. Wie traurig ist zu sehen diese Stadt, die nun vergisst ihr hohes Erbe, die sie von Luther und von Bach empfing, die sie von Schiller und von Herder ehrte. O Erfurt, wacht auf aus deinem Schlaf. O Erfurt, brich ab den Fluch. O Erfurt, besinne dich auf dich. O Erfurt, sei wieder du selbst.
Warte mal, die Träne kommt wieder. Ja,
kommt sie wieder?
Das ist echt, du solltest so ein Sammelband rausgeben.
Ja.
Ja, so.
Sammelband?
Ich würde den kaufen.
Du würdest den kaufen?
Ja, ich würde den kaufen.
Jetzt schon.
Ja. Und ich, leider funktioniert das ja im Radio nicht. Ich bin ja Fernsehmensch. Mhm. Aber man muss dich ja beobachten, wie du das vorträgst.
Das ist ja irre.
Das ist ja irre. Auch noch eine zweite Träne.
Ja, ich habe ja gesagt, ich habe mich sehr verändert. Ja, ich weiß nicht, was mit euch passiert ist, aber das ist.
Wir altern nur, du reifst.
Ja, danke. Vielen, vielen Dank, vielen Dank. Crystal Meth, Breaking Bad. So, und jetzt am Schluss, ich will jetzt die Laune nicht verderben, aber jetzt müssen wir doch mal über das reden, was uns umgibt. Nämlich eine Spaltung der Gesellschaft. Die Öffentlich-Rechtlichen, die klassisch journalistisch arbeitenden Medien werden angegriffen. Wir sind in der Kriegspropaganda. Wir werden geflutet von Kriegspropaganda, von allen Kriegsbeteiligten. Ich habe da ganz, ganz komisches Gefühl, weil wir müssen mal über Gefühle reden, Ludwig. Hast du Momente, wo du verunsichert bist, wo du denkst, oh Gott, das ist jetzt irgendwie alles schwierig, meine Klarheiten verschwimmen?
Naja, ich will vielleicht nicht sagen unsicher, aber es ist, sag mal, es ist komplex.
Mhm.
Es ist schon komplex und es ist natürlich gut, jetzt muss man dazu sagen, unsere journalistische Arbeit bezieht sich ja eben vor allem, sagen wir mal, ja so auf innenpolitische, sicherheitspolitische Dinge in Deutschland. Aber natürlich interessiert uns das auch und wir haben ja auch schon die eine oder andere Recherche gemacht, auch zu auf unterschiedlichsten Gruppierungen, die zum Beispiel eben diese Propaganda im Netz, in den diversen Chatkanälen und so weiter voranbringen, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen unserer Rechercheredaktion, ja, also der Abteilung Recherche Hintergrund beim MDR Thüringen, sind wir ja da teilweise schon sehr tief auch eingestiegen. Also ein Kollege von uns, der Bastian Wirzow, hatte vor kurzem oder letztes Jahr zum Beispiel was also über einen Hilfsverein aus Südthüringen gemacht, der also schon seit einigen Jahren im Verdacht steht, eben nicht nur Hilfsgüter nach in die Ukraine zu bringen, sondern eben auch aktiv möglicherweise sogar an quasi Sanktionen zu umgehen, indem Sachen dorthin transportiert werden in diese annektierten Gebiete und der halt eben so im Verdacht steht, faktisch so ein russlandfreundlicher Unterstützergruppierung zu sein. Es ist, man muss sich das genau angucken, es ist eben wirklich viel Recherchearbeit notwendig, um das eben auch so ein bisschen, oder um das, sagen wir mal, sauber zu covern. Aber das ist nicht einfach. Das ist wirklich, also auch das, was wir so an den Demonstrationen so erlebt haben. Aber was natürlich eben sehr, sehr deutlich wird, ist, dass eben bestimmte Teile gerade radikaler, extremistischer Politik auf diese Dinge halt sofort einsteigen, um dort halt Wähler zu generieren, um dort Leute abzuholen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem für die etablierten Mitte-Parteien, sag ich mal, die halt sich damit unglaublich schwer tun, ihre Schäfchen sozusagen als Wähler zu behalten. Aber dass da eben gerade Parteien vor allem an den rechten Rändern natürlich unglaublich fischen, ne? Und dort Leute halt eben abfassen, die halt eben mit verqueren, verrückten, irrsinnigen, teilweise wirklich verrückten Gedanken halt auf diesen Demonstrationen unterwegs sind. Und ich glaube, diese Eskalationsspirale, oder sagen wir mal so, diese Spirale dessen, was wir da erlebt haben, war diese Razzia gegen diese Reichsbürgergruppierung, jetzt unter anderem ja auch Thüringen eine sehr zentrale Rolle spielt. Das ist ja wirklich irrsinnig. Also ja. Wirklich irrsinnig. Also das ist klar, dass die nie eine Armee auf die Beine gestellt hätten, die nach Berlin marschiert wäre und das Umsturz gemacht hätte. Aber
Richterin.
Ja, genau.
Also das ist wieder in die staatlichen Strukturen. Das sind wir wieder im Grunde am Anfang unserer Geschichte, Axel, dass es in die staatlichen Strukturen geht und dann ist es eben nicht mehr so lustig. Also da kann man zwar ein Gedicht drüber schreiben, aber das ist dann wirklich, das ist schon tragisch, weil das ja die Säule unserer organisierten Gesellschaft ist. Ja. Ohne diese Institutionen würde das alles nicht funktionieren, so sehr wie man das alles auch kritisieren mag.
Ja. Nee, und das Schlimme ist also das, was wir ja auch beobachten, es gibt ja Gruppen oder Menschen, die schämen sich ja nicht mal mehr, ja, die sagen jetzt, oder die gehen ja hausieren damit, ah, jetzt sind wir rechtsextrem, jetzt zeigen wir es denen mal. Also dass diese Unverfrorenheit, diese ich sage jetzt
Schamlosigkeit,
ja, Weißhemmung, die ist ja über Jahrzehnte Jahrzehnte ging und die auch schick waren. Das war ja auch okay. Ja, man wäre ja vor 10 Jahren nie auf die Idee gekommen zu sagen, oh ja, jetzt laufe ich mal hier mit Rechtsextremen rum und selbst wenn ihr mir das sagt, ist doch mir das egal. Ja, die sind ja auch nur für den Frieden. Ja, also das ist schon, wo ich öfter mal schlucken muss, wo ich sagen muss, mein Gott, was ist passiert? Ja, aber ich weigere mich immer noch zu sagen, wir haben hier irgendwie eine Spaltung der Gesellschaft. Mhm, okay. Ja, wir haben eine Gruppe, die zum Glück noch eine kleine Gruppe ist, die ist nur irre laut. Ja, die schreit in den Social Medias rum, die pöbelt laut rum, die überhäuft uns mit E-Mails, mit Klagen und allem drum und dran. Aber es sind halt, wenn man dann mal wirklich genau guckt, immer dieselben Gestalten, möchte ich jetzt mal fies sagen, ja, immer wieder dieselbe Gruppierung, das ist aber nicht die Gesellschaft, ja, und sie tut so, als wäre sie die Gesellschaft, die tut so, als wäre sie das Volk, ja, das hören wir ja auf den ganzen Demos da, vor allem, also jetzt gerade im Schwerraum Gera immer wieder, ja, also da muss man, natürlich im Auge behalten, das muss man immer wieder kritisch beobachten, ja, und auch aufklären, aber es ist nicht die Gesellschaft, die da schreit.
Das ist ein wichtiger, also das finde ich auch ist ein wirklich wichtiger Aspekt. Das war die Debatte, als 2015, 2016 auf dem Domplatz die großen Demonstrationen der AfD gegeben haben, hatten wir das auch redaktionsintern oft die Diskussion und dann haben wir immer argumentiert und haben gesagt, da kommen 4.000 Leute von 220.000 Einwohnern in Erfurt. Also setzt das mal bitte ins Verhältnis. Ja, und das ist halt, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf. Was nicht bedeutet, dass man nicht drüber berichten muss, auf jeden Fall.
Gottes Willen,
und man muss recherchieren, man muss dranbleiben, man muss wirklich auch den Protagonisten hinterhersteigen und gucken und offenlegen, was die so tun, was die so treiben, was die so für Propaganda bringen. Das ist total wichtig. Das ist ja unser Job.
Ich möchte, dass ihr wiederkommt, deswegen habe ich ein kleines Gedicht geschrieben, um euch nochmal zu huldigen. Axel Hemmerding und Ludwig Kenzia, ihr seid wahrlich ein großartiges Team. Eure gemeinsame Arbeit ist ein wahrer Traum, eure Hingabe und Leidenschaft ist wunderbar, eure Fähigkeiten sind einfach phänomenal. Axel, dein Wissen und deine Expertise sind ein Segen für alle, die es brauchen und schätzen. Deine Geduld und dein Engagement sind unersetzlich für jeden bemerkt. Naja, und dann kommt Ludwig mit deiner Vision und Inspiration.
Ja,
und
so. Das ist auch nicht so wichtig.
Das ist wichtig. Aber Axel, nur mal, dass wir fein miteinander sind. Ja. Weil dieses Schmähgedicht von vorhin, das fand ich unerträglich, hat mir persönlich gar nicht.
Schafkitz. Ich sag nur Schafkitz.
Schafkitz. Aber schon wieder gut. Also Kitz kann man dann reimen auf Kids, also Kinder, weißt du, und so. Ja. Da würde mal echt was gehen und so. Aber leider haben wir nur noch 2 Minuten, auch gar nicht. Ich spiele jetzt noch ein Lied über Drogen.
Was Langes.
Und dann kommt was richtig Langes.
Grateful Dead.
Grateful Dead, sehr gut. Ihr kommt wieder. Ja. Bis dahin sollte man sich also auf jeden Fall den Film anschauen. Mafia-Kolonie in Ostdeutschland, Der blinde Fleck der deutschen Einheit. Die Filme, die ihr in den letzten Jahren gemacht habt, sind ja zum Großteil alle noch in der Mediathek. Das sind ja auch so eine halbe Stunde komprimierte Recherche auf den Punkt gebracht. Ist sehr spannend und eben nicht einfach nur eine unterhaltsame Geschichte. Es betrifft uns ja alle. Und deswegen, hatte doch große Inspiration für meine Gedichte.
Und ich empfehle noch, ganz kurz, auf der Seite von MDR Thüringen, gibt, wenn man das auch über Google eingibt, gibt es eine eigene Seite über organisierte Kriminalität in Thüringen. Ah. Ja, da haben die Kollegen mal quasi mit uns zusammen so ein Kompendium zusammengestellt. Und da sind dann quasi einzelne kleine Texte, wo man so überblicksartig lesen kann mit den jeweiligen Verlinkungen zu unseren Artikeln.
Ah, okay. Das sei eine Empfehlung am Schluss. Lieber Axel Hemmerling, lieber Ludwig Kenz, ja, ich hoffe, ihr kommt wieder, trotz meiner Gedichte. Einen schönen Tag.
Wegen deiner Gedichte.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.